Sie hören den Predigt-Podcast der Reformierten Kirche im solothurnischen Leimental vom 4. Oktober 2020. Ich bin Pfarrer Stefan Berg und ich freue mich sehr, dass Sie den Weg auf unserer Homepage gefunden haben. Unser Predigttext steht im 1. Korintherbrief im 3. Kapitel, die Verse 9 bis 17. Wir sind also Gottes Mitarbeiter, aber ihr seid Gottes Ackerland oder besser Gottes Bauwerk. Weil Gott mich in seiner Gnade dazu befähigt hat, konnte ich als weiser Bauleiter das Fundament legen. Jetzt baut ein anderer darauf weiter. Aber jeder muss aufpassen, wie er weiterbaut. Denn niemand kann ein anderes Fundament legen als das, das schon gelegt ist. Und das ist Jesus Christus. Es spielt keine Rolle, womit auf dem Fundament weitergebaut wird. Mit Gold, Silber oder Edelsteinen, Holz, Heu oder Stroh. Es wird sich zeigen, was das Werk eines jeden Einzelnen wert ist. Der Tag des Gerichts wird es aufdecken, denn mit Feuer wird er hereinbrechen. Das Feuer wird prüfen, wie das Werk eines jeden Einzelnen beschaffen ist. Wenn das Werk, das jemand erbaut hat, dem Feuer standhält, wird er belohnt. Verbrennt das Werk, wird er seinen Lohn verlieren. Er wird zwar gerettet werden, aber nur wie jemand, der gerade noch dem Feuer entkommen ist. Wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und der Geist Gottes in eurer Mitte wohnt? Wer den Tempel Gottes zugrunde richtet, den wird Gott zugrunde richten, denn der Tempel Gottes ist heilig und dieser Tempel seid ihr. Liebe Gemeinde, unser heutiger Predigttext führt uns auf die Baustelle. Von Bauleitern und Fundamenten ist da die Rede, von Gebäuden, die bewohnt werden und irgendwann einer überaus kritischen Bauprüfung unterzogen werden. Was für ein Haus wird hier gebaut? Es geht um nichts weniger als unser Leben. Um diesen starken und komplexen Text auszulegen, unterteile ich meinen Gedankengang in drei Abschnitte. Der erste Abschnitt ist dem Zentrum gewidmet, um das sich unser Text dreht. Eine passende Überschrift könnte sein: Unser Leben als Bau eines Hauses. Es gibt ja einige Metaphern, mit deren Hilfe man unser Leben beschreiben kann. Jede rückt etwas Eigenes in den Fokus. Wenn ich etwa vom Leben als einer Schifffahrt spreche, dann geht es um die Frage, wie man gut durchs Leben navigiert. Woran soll man sich orientieren, wenn man sicher dahin gleiten will und nicht in den Stürmen Schiffbruch erleiden will? Wenn hingegen davon die Rede ist, dass unser Leben dem Bau eines Hauses gleicht, dann geht es um etwas anderes. Hier geht es zum einen um Stabilität und Statik, um ein tragendes Gerüst, das die Lebenskräfte so günstig verteilt, dass eins auf dem anderen aufbauen kann, um feste Mauern, die für Festigkeit und Sicherheit sorgen, um ein Dach, das gegen plötzlich hereinbrechende Unwetter schützt. Und es geht um das Fundament, auf dem das Ganze ruht. Das Thema ist also, was gibt unserem Leben Halt? Es kommt aber noch eine zweite Seite hinzu, der lebenslange Fortgang des Bauens. Im Leben fügt sich nach und nach eins zum anderen, und will man hoch hinaus, dann muss man von unten her gründlich aufbauen. Und wenn der Bau des Lebenshauses erst einmal begonnen hat, dann kann man zwar hier etwas anbauen, man kann hier etwas renovieren und dort hinten etwas zurückbauen, man kann auch versuchen, weniger gelungene, dunkle und stickige Räume zu meiden, muss dann aber damit rechnen, dass dort Verwahrlosung und Verfall einsetzen. Was aber nicht geht, das Haus sich selbst überlassen und nebenan nochmal neu anfangen. Aus dem einmal begonnenen Lebenshaus kommt man nicht heraus. Man muss mit dem weitermachen, was bereits da ist, mit allen guten und schlechten Seiten. Das Thema auf dieser Seite ist also, wie kann ich mit meinem Leben gut weitermachen? Damit komme ich schon zum zweiten Abschnitt und seine Überschrift lautet: Die große Bauprüfung. Paulus schreibt an einer Stelle: Jeder muss aufpassen, wie er weiterbaut. Warum? Was meint Paulus damit? Woran er offensichtlich nicht denkt, das sind die kleinen Querelen und großen Desaster des Bauens am eigenen Lebenshaus. Dass zweiterweise die Ressourcen fehlen und alles stagniert. dass kühne Zukunftsträume zu ärgerlichen Fehlplanungen führen, dass etwas liebevoll Gepflegtes unerwartet zusammenbricht und man, jedenfalls zum Teil, in einer Ruine weiterhausen muss. Man muss zwar gewiss, so gut es geht, aufpassen, dass einem das nicht passiert, aber das ist nicht das, woran Paulus denkt. Ihm geht es nämlich um die grundsätzlichste Ebene. Es geht um die Frage, was ist unser Lebenshaus unter dem Strich wert? Und damit meint er wiederum nicht den Wert der Immobilie, ob das Haus mit Gold, Silber oder Edelsteinen oder aber aus Holz, Heu oder Stroh gebaut wird, wie er schreibt. Es geht also ausdrücklich nicht darum, ob man im Lauf seines Lebens einen üppigen Palast auf die Wiese setzt oder nur eine einfache Hütte. Es geht um eine andere Frage, darum, was ist unser Lebenshaus wert, wenn es am Ende der Zeit mit den Maßstäben Gottes gemessen wird? Oder, um im Bild zu bleiben, was wird geschehen, wenn meine Bautätigkeit zu Ende ist und Gott die abschließende Bauprüfung durchführen wird? Paulus schreibt: Es wird sich zeigen, was das Werk eines Einzelnen wert ist. Der Tag des Gerichts wird es aufdecken, denn mit Feuer wird er hereinbrechen. Das Feuer wird prüfen, wie das Werk eines jeden Einzelnen beschaffen ist. Wenn das Werk, das jemand erbaut hat, dem Feuer standhält, wird er belohnt. Verbrennt das Werk, wird er seinen Lohn verlieren. Das letzte Gericht als große Bauprüfung. Da geht es dann nicht darum, wie es mir beim Bauen so ging und was ich mir dabei so gedacht habe. Es wird eine Feuerprobe gemacht und geschaut, hebt's oder hebt's nicht. Für mich persönlich war diese Vorstellung vom feurigen Endgericht lange Zeit etwas zutiefst Irritierendes und Verstörendes, weil man damit Angst machen kann und diese Vorstellung allzu oft dazu verwendet wurde, um Menschen gefügig zu machen. Von solchen Missbräuchen muss man sich unbedingt distanzieren. Inzwischen ist für mich aber etwas anderes in den Vordergrund gerückt, der Aspekt der Gerechtigkeit. In der Vorstellung eines Endgerichts liegt für mich etwas Entlastendes, weil sie klar macht, dass es nicht einfach egal ist, wie wir leben und was wir so tun. Und ehrlich gesagt, die Vorstellung, dass sich die Menschen für das rechtfertigen müssen, was sie am Bau ihres Lebenshauses so alles gepfuscht haben, diese Vorstellung tut mir geradezu wohl. Dass all die Lügengebäude entlarvt werden, die heute von Verschwörungstheoretikern und Populisten so hochgezogen werden, dass all die Luftschlösser in sich zusammenfallen, die aus nichts als schönem Gerede und billigen Phrasen bestehen, dass all die Potemkinschen Dörfer in sich zusammenstürzen, die zwar nach vorne wunderbar aussehen, hinten aber schäbige Buden sind und bloß von Ignoranz, Egoismus, Ausbeutung und Gewalt zusammengehalten werden. Auch wenn ich bei der großen Bauprüfung sicher nicht so ganz ungeschoren davonkommen werde und ihr ebenso wenig, so wäre das doch unter dem Strich eine Genugtuung. Aber wenn ich von Genugtuung spreche, dann muss klar sein, dass hier keine Gewaltfantasien gemeint sein können. Auch wenn Paulus vom Feuer spricht, so ist das Gericht kein Werk der Zerstörung. Ich denke, es geht vielmehr darum, dass das Feuer das Schlechte und Böse wegnimmt, damit auf der anderen Seite das Gute bleiben kann. Ich würde hier also den Akzent eher auf die Reinigung legen. Aber dass diese Reinigung funktioniert, das hat bereits mit dem dritten Punkt zu tun. Der trägt die Überschrift Jesus Christus als Fundament des Lebenshauses. Jetzt haben wir schon so viel über das Bauen nachgedacht, aber das wichtigste Element haben wir nicht beachtet, das Fundament. Damit aber ist es gar nicht so einfach. Zum einen gibt es das Problem, dass wir beim Wort Fundament heute schnell an Fundamentalismus denken. Ist das in diesem Fall berechtigt? Niemand kann ein anderes Fundament legen als das, das schon gelegt ist, und das ist Jesus Christus, so schreibt Paulus. Wenn er das der Gemeinde in Korinth schreibt, dann hat das viel mit der damaligen Situation in dieser Gemeinde zu tun. Es gab dort eine Vielzahl von verschiedenen Strömungen in der Gemeinde. Kaum entstanden, droht sich diese junge Bewegung bereits in zahllose Gruppen aufzulösen, weil das Verbindende noch zu diffus war. Man muss sich klar machen, die Evangelien wurden erst später aufgeschrieben. Mit diesem heute berühmten Vers vom Fundament versucht Paulus, ein frühzeitiges Auseinanderfallen zu verhindern, indem er einen verbindlichen gemeinsamen Bezugspunkt setzt: Jesus Christus, den Gekreuzigten und Auferstandenen. Es geht also nicht um das, was fundamentalistische Strömungen der Gegenwart wollen. Es geht weder um eine Rückkehr zu einem früheren Idealzustand, wie ihn sich besonders islamische Fundamentalisten ausmalen, noch geht es um ein bestimmtes wortwörtliches Verständnis eines Textes, wie es bei christlichen Fundamentalisten oft zentral ist. Bei Paulus ist es für beides noch viel zu früh. In dieser frühen Situation übernimmt Paulus als Apostel Verantwortung und versucht, ein paar grundsätzliche Dinge zu klären. Darauf spielt er an, wenn er so irritierend selbstbewusst für sich in Anspruch nimmt, der Baumeister zu sein, der dieses Fundament gelegt habe. Er meint damit nicht, dass er irgendwie über Jesus verfügen würde. Er spielt damit vielmehr auf seine Grundlagenarbeit in der entstehenden Kirche an, dass er es ist, der die Bedeutung von Jesus Christus klargestellt und damit eine theologische Begründung vorgenommen hat, auf der alle anderen weiterbauen können. Nun gibt es aber noch eine zweite Anfrage, zu der die Metapher vom Fundament heute provozieren kann. Und diese zweite ist in meinen Augen viel schwerer auszuräumen. Sie betrifft nämlich etwas, das unser modernes Lebensverständnis betrifft. Ich will es so erläutern. Wenn ihr auf eurem Grundstück etwas bauen und dafür ein Fundament legen wollt, ganz konkret, dann hebt ihr ja auch nicht einfach eine gigantische Grube aus und lasst Tonne um Tonne von Beton hinterherkommen. Ihr überlegt euch erstmal, was es in diesem Fall wirklich braucht. Soll das ein Wolkenkratzer werden, ein Einfamilienhaus, ein Schopf oder eine kleine Gartenhütte? Und wenn da nur ein Zelt hin soll, dann braucht es gar kein gegossenes Fundament, sondern nur einen ebenen, erhöhten Platz. Das heißt, wenn man ein Fundament legt, dann macht man in der Regel eine pragmatische Abwägung, um Aufwand und benötigte Stabilität in ein vernünftiges Verhältnis zu bringen. Aber warum erzähle ich das? Deshalb, weil von modernen Menschen heute ein so hohes Maß an Mobilität und Flexibilität gefordert wird. Das betrifft zwar besonders die jungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, aber längst nicht nur die. Das Spiel, mobil und flexibel zu sein, das spielen heute auch gern die Alten mit und profitieren von den großen Möglichkeiten. Entsprechend scheuen wir uns heute in vielen Lebensbereichen davor, feste Fundamente zu gießen und Verbindlichkeiten einzugehen. Wir wollen flexibel bleiben. Vielleicht muss man bald weiterziehen, vielleicht will man sich bald verändern. Das hat Folgen für Beziehungen und Familienleben, für Vereine und Kultur, aber auch für uns als Kirche. Wenn man unter diesen Umständen die paulinische Rede von Jesus Christus als Fundament hört, dann tönt das für moderne Menschen immer auch nach Einschränkung der Freiheit, nach Verzicht auf Flexibilität und Mobilität, also nach der Forderung, auf etwas zu verzichten, das man als moderner Mensch wirklich braucht, um gut leben zu können in dieser Welt. Auf der einen Seite kann ich das gut nachvollziehen, und für diese Seite sei gesagt, dass dieses Fundament das Leben nicht einengen will, sondern unsere Freiheit im Sinn hat. Es will uns nicht an etwas ketten, sondern uns einen verlässlichen Halt geben. Ich bin davon überzeugt, das Fundament, von dem Paulus hier spricht, verträgt sich durchaus mit einer modernen Lebensführung. Auf der anderen Seite aber gilt das nicht ohne Vorbehalt. Denn um diese Freiheit und diesen Halt genießen zu können, muss ich mich erst einmal mit einer gewissen Verbindlichkeit auf die ganze Sache einlassen und sie wirklich an mich heranlassen. Was heißt es denn, den Bau des Lebenshauses auf das Fundament Jesus Christus zu gründen? Es bedeutet, dass ich die Lehre Jesu, seinen Tod und seine Auferstehung in ihrer Bedeutung für und in ihrer Wirkung auf mein Leben anerkenne und so tief es geht wirken lasse. Und das geht nicht mal eben in 5 Minuten, sondern das braucht Kontinuität und Pflege, dass man immer wieder davon hört, dass man es immer wieder für das eigene Leben bedenkt, dass man immer wieder versucht, entsprechend zu leben. Konkret, dass ich auf der einen Seite immer wieder versuche, mich auf den Weg der Nachfolge zu begeben und Nächstenliebe, Barmherzigkeit und Vergebung an meinen Mitmenschen übe, und dass ich auf der anderen Seite mein Leben davon durchdringen lasse, dass ich erlöst und gerettet bin, weil Gott dies um meinetwillen so wollte, allen Widerständen zum Trotz, die ich und mein so wenig perfektes Leben in dieser so wenig perfekten Welt dem entgegensetze. Wenn ich dann da so hineinwachse und mein Lebenshaus mehr und mehr auf dieses Fundament gründe, so wird es immer mehr zu einem besonderen Ort, ein Ort, an dem Gott wirksam ist, ein Ort, an dem er spürbar und erfahrbar wird, zu einem Tempel Gottes. Amen.